Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die wünscht einen schönen guten Morgen. Wir sind gleich im Amazonasgebiet, denn unser Gast hat dort viele Jahre gearbeitet, unter anderem für die Weltbank. Nach dem aktiven Arbeitsleben begleitet Marita Koch-Weser inzwischen mit einer eigenen Nichtregierungsorganisation Projekte und setzt große Hoffnung in dieses riesige Gebiet. Sie wünscht sich, dass wir hier im Norden viel vom Amazonasgebiet lernen sollten. Herzlich willkommen in Deutschlandfunk Kultur, Frau Koch-Weser.
Vielen Dank.
Amazonas. Der Amazonas durchquert ja weite Teile Südamerikas. Wie groß ist das Amazonasgebiet?
Das ist etwa so groß wie Europa. Mhm. Nur ein Staat innerhalb des brasilianischen Amazonasgebiets, der Staat Amazonas, ist so groß wie Frankreich. Es sind also riesige Dimensionen, die aber alle zu diesem einen Flussnetzwerk, was sich über Milliarden und Millionen Jahre entwickelt hat, gehören.
Und dann gehört da also Brasilien, Peru, glaube ich, Kolumbien.
Sind neun Länder, wenn man die kleinen Länder wie Suriname und Guyana und so weiter dazu zählt, Venezuela, Kolumbien, Peru, Ecuador, Bolivien,
also,
Brasilien.
Da hat man ungefähr eine Dimension, glaube ich, vor Augen.
Neun Länder, und bei allen neun Ländern ist es sozusagen der Hinterhof des Landes. Das ist ganz wichtig im Kopf
zu haben.
Wie
meinen Sie das?
Wenig Menschen, ein riesiges Gebiet. Also das politische Gewicht ist klein, das Umweltgewicht ist riesig.
Und genau das werden wir heute auch besprechen in unserer Stunde hier bis 10. Marita Koch-Weser, sie hat in den frühen 70er Jahren als junge Frau das Amazonasgebiet zum ersten Mal bereist. Erinnern Sie die ersten Eindrücke damals, Frau Koch-Weser?
Ja, es war in der Nähe von Altameda im Staat Pará. Und damals hatte die brasilianische Regierung das erste Riesenprojekt, eine Straße quer Ost-West durch das Amazonasgebiet zu bauen. Man wollte das Amazonasgebiet sozusagen erschließen. Und es war fantastisch, über den Wald zu fliegen, bis man überhaupt in Altameda, der Kleinstadt, war. Aber dann war es auch ein ganz großer Eindruck, der eigentlich ja fast berufsbestimmend wurde, wie man riesige Maschinen sah, Caterpillars, die in ganz kurzer Zeit riesige Bäume umlegten.
Das sind diese Fellmaschinen.
Und, diese Fellmaschinen. Wie schnell konnte man diese über Jahrhunderte gewachsenen Sachen umlegen? Und gleichzeitig gab es da auch schon erste Siedlungsgebiete, die nicht gut gingen. Also man sagte sich, wofür?
Wofür eigentlich soll
diese
da...
Diese Zerstörung.
Also Zerstörung gleich am Anfang auch ein Eindruck. Aus den Urwäldern des Amazonasgebietes, genauer gesagt aus Kolumbien, haben wir ja jetzt hier am vergangenen Wochenende ein Wunder quasi erlebt. Vier Kinder haben den Absturz eines Kleinflugzeugs überlebt und sich dann 40 Tage im Urwald oder im Wald durchgeschlagen. Hätten Sie sowas für möglich gehalten?
Ja.
Ja.
Nicht im Sinne von Kinder. Es ist ja unglaublich, dass das älteste Kind 13 Jahre alt war und das kleinste 11 Monate. Aber dass man, wenn man im Regenwald sich auskennt, überleben kann, das glaube ich ja. Denn ich habe mit vielen Indianer-Indio-Gruppen zu tun gehabt, die erst einige Jahrzehnte oder in einem Fall sogar einige Wochen in Kontakt mit unserer Zivilisation waren. Die haben Tausende von Jahren dort überlebt. Die Kinder hatten gelernt.
Das waren nämlich indigene Kinder, jedenfalls die dieses Wissen hatten und
die
sich da
dieses Umfeld kannten. Wenn ich da eine Sache noch hinzufügen darf, schon in den 80er Jahren, als ich viel im Amazonasgebiet dann professionell unterwegs war mit Weltbankprojekten, lernte ich eine der sehr bekannten Anthropologinnen Brasiliens kennen, Carmen Junqueira, die arbeitete bei den Zinta-Lager Indios, und als sie besser kannte und die Sprache überhaupt erlernt hatte, hat sie die gefragt, bringt mir doch mal Sachen, mit denen man was machen kann. Und hatte in wenigen Tagen 120 Beispiele. Hiermit kann man Blut stillen. Hiermit kann man einen Pfeil für Fische vergiften. Das kann man essen und so weiter und so fort. Eine ganze medizinische Welt tat sich da auch auf. Also das ist seit langem bekannt und das ist ein Schatz, den wir heute bewahren müssen, dieses Wissen.
Denn das ist das, was Sie haben vorhin auch Umwelt ja auch schon betont, dass das so gleich diesen Eindruck auf Sie machte. Das Amazonien, sage ich jetzt mal, das Ganze, die Biodiversität ist eins der auffälligsten, die Größe oder diese Vielfältigkeit eben der Flora und Fauna. Ich habe irgendwas gelesen von auf einem Hektar Urwald 1300 Baumarten?
Ja, das habe ich erst mal auch selber nicht glauben wollen. Aber es gibt ein Forschungsprojekt in der Nähe, nördlich von der Stadt Manaus, das vor 43 Jahren angefangen wurde. Und dort hat man Experimente gemacht, Fragmente von Wald, wenn sie nur einen Hektar groß sind, wenn sie mehrere Hektar groß sind. Was bleibt da überhaupt im Laufe der Zeit übrig? Wie verändert sich das in einer zersiedelten Landschaft? Das war das Ziel. Da hat man einen Hektar inzwischen 43 Jahre lang gemessen und erforscht und weiß deshalb, dass in diesem einen Hektar 1300 Baumarten sind. Mhm. Und so viel ich gehört habe, gibt es in ganz Europa nur so um die 800.
Ja, und da haben wir noch nicht über irgendwelche Pilze gesprochen oder über irgendwelche Blumen.
Lianen oder Schmetterlinge noch, genau. Oder Insekten. Das ist eben etwas, was wir erst langsam begreifen.
Also wir, dieses industriell- und wissenschaftlich geprägte Europa, weiß da eigentlich ganz wenig
davon. Die Welt,
davon.
Die Menschheit, okay. Das ist ja etwas,
aber die Indigenen ja schon.
Die Indigenen begreifen es für ihr direktes Umfeld. Mhm. Die können auch, es sind ja viele Ökosysteme in diesem Pan-Amazonien, wie wir heute sagen. Das ist nicht ein System, das sind viele. Aber indigene Gruppen kennen ihr Umfeld. Und darin haben sie über Tausende von Jahren das Überleben gelernt.
Sie haben vorhin gesagt, von indigenen Gruppen, die erst seit wenigen, Sie kennen indigene Gruppen, die damals erst seit wenigen Wochen Kontakt zur Zivilisation hatten.
Ja,
also zu dem von uns genannten Zivilisation.
Ich war für die Weltbank tätig, habe sozusagen den Auftrag damals gehabt, ein erstes Indianerschutzprojekt zu entwickeln, mit Förderung der Weltbank in Brasilien, in dem Staat Rondônia. Und da gab es ein Riesengebiet, das hatte man schon als Naturpark designiert, Pacas Novus, und wusste aber, da ist eine Indio-Gruppe drin, die Uduweo Wau Wau. Und die hatte man nie sozusagen von Angesicht zu Angesicht kontaktiert, sondern man wusste nur, wo die Leute töten, weil sie praktisch demarkiert haben ihr Land, dadurch, dass sie niemand reinließen. Und es war ein Prozess von, ich glaube, 10 Jahren wahrscheinlich, dass immer wieder vom Indianerschutzdienst Geschenke aufgehängt wurden. Und also man versuchte, in Kontakt zu kommen. Das ist dann auch gelungen.
Warum eigentlich?
Warum ist das eigentlich notwendig? Um die Menschen impfen zu können. Das war ganz wichtig.
Denn Krankheiten übertragen sich, obwohl man keinen Kontakt hat?
Man kann den Kontakt nicht kontrollieren. Das heißt, wenn da Goldgräber hineinkommen, wenn da Diamantengräber hineinkommen, die das ja immer wieder versuchten, dann muss nur einer sein, der ihnen die Masern bringt. Ein Stamm gar nicht so weit von dort. Die Surui-Indios haben um 1970 dieses Schicksal erlitten. Und da sind 30% der Gruppe innerhalb von wenigen Monaten gestorben. Mhm. Das wollte man verhindern. Deswegen die Kontaktsuche. Und auch, um natürlich dann das Land zu demarkieren, die Rechte zu wahren. Aber da hatte ich also dieses Erlebnis.
Sie haben gesagt, Ihre Kollegin, glaube ich, war es, die sich von Indigenen mal verschiedene Dinge aus dem Urwald hat bringen lassen, womit wir auch als Industrienation etwas anfangen können. Wie lässt sich Biodiversität modern nutzen?
Heute sprechen wir von Bioökonomie und meinen oft etwas ganz Einfaches, nämlich dass die Acai-Palme so populär geworden ist, dass wir in Berlin inzwischen Acai-Eiscreme kaufen können. Ja? Aber dass die große Hoffnung stehenden Regenwald, unzerstörten Regenwald sozusagen so in Wert zu setzen, dass er nicht mehr gefällt wird, ist natürlich auch mit zukünftiger Biotechnologie und was alles in diesem Reservoir an biologischen Ressourcen für die Welt drinsteckt, verbunden.
Und das ist so Ihr Gedanke, wenn Sie sagen Amazonia 4.0, also ja, tatsächlich.
Das ist mit modernster Technologie, dieses zu erschließen. Das ist aber nicht sozusagen der Startpunkt unseres Programms. Der Startpunkt ist, es muss den Menschen in Amazonien, die heute dort leben, besser gehen, damit der Regenwald erhalten wird. Das ist das oberste Ziel. Und das sind nicht nur indigene Gruppen, das sind Gruppen, die seit Jahrhunderten dort leben. Und daran arbeiten wir.
Welchen Eindruck das Amazonasgebiet auf unseren Gast Marita Koch-Weser in den 70ern gemacht hat, das hat sie uns ja jetzt hier schon erzählt. Das war aber, glaube ich, gar nicht ihr allererster Besuch in Südamerika. Der führte 1970, also schon nach Brasilien. Aus welchem Grund waren Sie damals da?
Ich hatte ein Doktorandenstipendium und das hat mich eigentlich mehr in brasilianische Städte und vor allen Dingen in die Favelas, in die Armutsbezirke der Städte geführt, über afro-brasilianische Religionen, insbesondere die Yoruba-Religion, die recht spät, erst so im 19. Jahrhundert, nach Brasilien gekommen ist und wie die in modernen Kulten in Rio de Janeiro, in Bahia, in Recife und so weiter noch aktiv war. Und sozusagen daneben, während der 2 Jahre der Doktorandenzeit, habe ich eben auch weitere Reisen gemacht, unter anderem ins Amazonasgebiet. Aber meine Hauptaufgabe war die Erforschung von Candomblé und Umbanda in den Städten.
Wie sind Sie darauf gekommen? Sie waren damals 22. Wie kam dieses Interesse zustande?
Ich hatte mir fest vorgenommen, Auslandskorrespondentin zu werden.
Sie wollten Journalistin werden. Ah.
Ich wollte Journalistin werden und ich wollte mich auf Lateinamerika, auf eine Region vorbereiten und habe Lateinamerika, weil mir das Machbarste schien, ausgesucht, lernte die Sprachen und bemühte mich um ein Studium, das mir Kulturgeschichte beibringen würde. Und so bin ich bei der vergleichenden Religionswissenschaft in Bonn gelandet, in der Philosophischen Fakultät, und habe diese Doktorarbeit sehr früh beantragt und ein Stipendium bekommen. Mit 22 war ich in Brasilien.
Sie sind aufgewachsen in Koblenz und in Bonn. Was kennzeichnete Ihre Familie?
Meine Familie kam eigentlich aus den verlorenen Ostgebieten und aus Berlin. Und ich bin dann im Rheinland groß geworden und wollte als Journalistin arbeiten in meiner Karriere, aber nicht bei der Rheinzeitung, die heute viel besser ist als damals.
Ihr vollständiger Name ist Marita Rosemarie Margarete Rogalla von Bieberstein-Koch-Weser, also Adel. Spielte Adel in Ihrer Kindheit eine Rolle? Ihre Eltern, waren die da irgendwie?
Ja, aber so in dieser nostalgischen Form, die uns als Nachkriegsgeneration, glaube ich, nicht sehr berührt hat. Man hat nach vorne geschaut und nicht zurück. Man hat gefragt, was ist eigentlich passiert, ehe wir geboren wurden. Ich glaube, das war für alle in meiner Gruppe eine große Motivation. Nicht zuschauen, nicht wegschauen, hinschauen.
Und das unterstützt auch von Ihren Eltern. Und Bildung war ja offenbar auch ein hohes Gut.
Bildung war ein hohes Gut in der Familie. Zum Teil waren es Wissenschaftler gewesen. Und so kam die Motivation.
Und dann eben das Studium sehr strategisch angegangen, eben um Journalistin zu werden im Ausland. Das war die Berufsvision. Aber Sie hatten dann ja, ich sage jetzt mal ein bisschen profan, Blut geleckt, als Sie eben Auslandsaufenthalte hinter sich hatten, sind immer wieder hingegangen. Sie haben 1975 Ihre Promotion gemacht. Man muss vielleicht dazu sagen, Sie hatten damals schon Ihren Ehemann auch kennengelernt, der Deutsch-Brasilianer ist, und hatten sowieso eine enge Verbindung dann offenbar.
Wir waren beide Studenten in Bonn und wir haben beide, noch sehr unverheiratet, Anträge gestellt, nach Brasilien zu gehen für unsere Doktorarbeiten, und haben das schon ab 1970 dann gemeinsam unternommen.
Und dann sind Sie also nach der Promotion, haben Sie einen ersten Job an der Uni in Washington angenommen und waren Ethnologin oder Anthropologin.
Ja.
Und durch Zufall, weil wir müssen in Ihrer vielfältigen Karriere ein paar Sprünge machen, durch Zufall sind Sie eigentlich an die Weltbank geraten. Was war das für ein Zufall? Wie kann man durch Zufall an die Weltbank geraten?
Einmal habe ich bei der George Washington University vom Anthropologie-Department in zwei Richtungen unterrichten dürfen. Das eine war allgemeine Einführung in die Anthropologie Lateinamerikas und das andere war angewandte Anthropologie. Da hatte ich schon in Brasilien angefangen, mich zu interessieren, was können denn Sozialforscher Nützliches tun, damit zum Beispiel Umsiedlungsprojekte von Armutsgebieten kulturgerecht gemacht werden und nicht irgendwie, da kann ich Ihnen nachher ein schönes Beispiel nennen, wenn Sie wollen. Aber kurzum, man wusste, da gibt es angewandte Anthropologie und die George Washington University ist ein Fußweg von 100 Metern von der Weltbank. Und so rief dann mal ein Ökonom von der Weltbank, der über Bolivien arbeitete, etwas verzweifelt im Anthropologie-Department an und sagte, es ginge nicht so gut mit den armutsbezogenen Projekten, sie hätten Probleme mit der lokalen Bevölkerung, die würde Steine auf das Weltbankbüro werfen. Und so kam ich zu einer ersten Beratung und dann sogar einem Feldauftrag.
Und dann sind Sie nämlich dahin gegangen und haben einfach, also eigentlich die einfachste Sache der Welt gemacht, nämlich zuhören. Also den Menschen vor Ort zuhören. Was geht da eigentlich, wie erleben Sie diese Projekte, die Ihnen da vorgesetzt werden? Das war offenbar nicht Usus in der Weltbank oder überhaupt in der Entwicklungshilfe, hieß ja damals noch.
Man muss dazu die Geschichte der Weltbank kennen, die ja auch nach Bretton Woods und nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde und zunächst sehr stark eine Infrastruktur- und wirtschaftsorientierte Organisation war. Das heißt, es gab wirklich zu der Zeit noch keine Spezialisten für Soziales und auch für Umweltmäßiges nicht. Es gab dann, da war ich aber schon Consultant, gab es einen ersten Rural Sociologist und eine Anthropologin und dann kam ich als Beratung dazu.
Ja, also es gab aber auch, muss man auf der anderen Seite sagen, das Wissen, dass man glaubte zu wissen, was gut ist für die Menschen, um ihnen eben in ihrer Entwicklung zu helfen und hat weniger das Gespräch gesucht, um herauszubekommen, was vielleicht wirklich gut sein könnte. Wie sind Sie denn eigentlich von den Indigenen dann empfangen worden, um also da ins Gespräch zu gehen? Das stelle ich mir ja gar nicht so einfach vor, weil bis dahin ja nicht so wahnsinnig viel Gutes an Erfahrungen mit Weißen da wahrscheinlich vorhanden war, oder?
Nein, nun, da muss man sehr unterscheiden. Dies war im Hochland von Bolivien, eine ganz alte Kultur, die Aymaras, die eine der, könnte salopp sagen, raffiniertesten Landwirtschaftssysteme der Welt überhaupt haben. Lauter ganz kleine Felder, weil man nie weiß, wo der Frost hinfällt und wo nicht in dieser Höhe. Also das waren keine Tiefland-indigenen Gruppen. Ich bin auch nicht direkt hingegangen und habe gefragt, sondern es war einfach so, dass dort Leute das Weltbankbüro attackierten. Man wusste nicht, warum. Es wurden Straßen gebaut und erweitert, damit diese Landwirtschaftsproduktion, die es gab, besser zum Markt käme. Und was ich herausstellte, indem ich lokale Anthropologen und Sozialwissenschaftler gefragt habe, ist, dass an den Rändern dieser kleinen Felder manchmal die Ahnen begraben werden. Und natürlich, wenn jetzt ein Bulldozer kommt, um mit bester entwicklungspolitischer Absicht die Straße zu verbreitern, dann sind die Leute sprachlos und wissen nicht, was sie tun sollen. Das konnte man im Grunde genommen durch Befragung, ich war kein Bolivien-Spezialist, aber durch Befragung der Spezialisten vor Ort konnte man es sehr leicht herausfinden.
Nachdem Sie jahrelang, Frau Koch-Weser, als Consultant gearbeitet hatten, das neben der Uni hergetan haben für die Weltbank, sind Sie irgendwann von der Weltbank aber tatsächlich auch angestellt worden, eben als Sozialwissenschaftlerin und haben das über 20 Jahre lang in Washington gemacht. Viele Auslandsaufenthalte als Frau und als Mutter von 4 Kindern. Da stelle ich mir für eine Familie
drei
ganz schön
Kinder.
Drei Kinder. Okay, habe ich noch eins dazu getan. Drei Kinder. Stelle ich mir ganz schön herausfordernd vor, oder?
Das war sehr herausfordernd, wahrscheinlich auch für die Kinder, für die ganze Familie. Aber es war so sinnvoll, in diesen Projekten vor Ort zu arbeiten und nicht nur an einem Schreibtisch,
ja,
sondern wir haben eben wirklich ein Drittel unserer Zeit im sogenannten Feld verbracht. Ich habe in verschiedenen Ländern Lateinamerikas gearbeitet, in Afrika auch teilweise, und lange Jahre hatte ich dann später die Verantwortung für Asien, Süd- und Ostasien im Umwelt- und Sozialbereich. Also das war eine sehr erfüllende Arbeit, wo man dranbleiben musste. Unsere Zeiten sind ja so, dass sich die Dinge so schnell verändern, dass Zeit eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wir hatten das Gefühl, wir müssen Regeln auf der Welt durchbringen, um Umwelt nach vorne zu ziehen. Da war dann die große Rio-Conference 1992, da wurde die Global Environment Facility geschaffen. Es war faszinierend.
Es war eine faszinierende Zeit, die dann aber eben nach über 20 Jahren Washington dann auch irgendwann in Ende der 90er Jahre zu Ende ging. Ihr Ehemann, ein Finanzmanager, sie haben sich gegenseitig in ihren Jobs unterstützt oder wie?
Es war zum Teil auch sehr weit entfernt voneinander.
Ja.
Also ich war sehr viel mehr in der angewandten Umweltarbeit konzentriert und bin deshalb dann auch 1998 angeheuert worden von der IUCN, das ist die International Union for the Conservation of Nature. Dazu gehören, das ist eine sehr interessante Institution von der Konstellation her, denn es sind Ländermitglieder, Umweltministerien, es sind wissenschaftliche Verbände Mitglieder. Und es sind NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, Mitglieder. Das habe ich so etwa 2 Jahre gemacht.
Ist daraus dann, weil Sie nämlich Ende der 90er Jahre dann tatsächlich, also als die Zeit in Washington zu Ende war, nach Deutschland zurückgegangen sind und eine eigene NGO Earth 3000 gegründet haben, 2001. Ist das aus dieser Erfahrung heraus?
Aus diesem Fluss herausgekommen und das Ziel dieser kleinen NGO, aus der heraus ich aber dann viele Partnerschaften gehabt habe im Umweltbereich über die Jahre, ist Innovations in Governance for Environment and Development.
Wie machen Sie das?
Das heißt, man sah so viel bei internationalen und bürokratischen Abläufen, was für dasselbe Geld, gar nicht mehr Geld, besser laufen oder besser strukturiert werden könnte. Das haben wir zum Teil in der Weltbank selbst als Innovationszentrum geschafft und später auch draußen.
Aber was machen Sie konkret mit Earth 3000, um das eben durchzusetzen oder anzugehen?
Konkret zum Beispiel das Amazonas-Projekt haben Sie ja schon genannt. Seit 2009 arbeite ich mit der Universität São Paulo zusammen und leite ein Amazonas-Programm. Und konkret geht es eben darum, nicht nur gegen Abholzung zu sein, sondern für etwas, was den Menschen hilft und die Abholzung vielleicht langfristig wirklich eindämmen kann. Eine andere Linie ist, dass ich mich dafür einsetze, dass das, was bereits bewahrt ist, zu unseren Lebzeiten, sind etwa 15-20% des Planeten Schutzgebiete geworden. Es ist eine ganz wichtige Aufgabe, diese Schutzgebiete zu erhalten. Ich war lange Jahre auch auf dem Stiftungsrat vom WWF. Ich leite heute als Präsidentin World Heritage Watch. Also das sind so Beispiele.
Also das Weltkulturerbe zu bewahren. Wenn Sie gerade eben haben wir nochmal von dieser Vision Amazonien 4.0. Welche Rolle würden denn da eigentlich bei Ihnen die Indigenen spielen? Also weil man kann ja auch doch wieder Angst haben irgendwie, dass wir den Urwald ausbeuten wollen und die Menschen, die damit drin sind.
Die Idee ist genau umgekehrt, dass es heute Möglichkeiten gibt, intellektuelles Wissen, intellektuelles Eigentum zu kodifizieren, sodass es niemand stehlen kann. Mhm. Das Zweite ist...
Dazu muss man sich gegenseitig erstmal trauen, ne? Oder?
Dass so ein, ja, nun also,
so eine Kodifizierung dann wirklich tatsächlich diese Durchschlagskraft
richtig,
hat.
Richtig, aber es gibt also auch Pilotprojekte, unser Programm hat, so steht sozusagen auf drei Füßen. Das eine ist, dass man die Produktionsstätten in den Wald bringt, zu den Kooperativen, die zum Teil indigen sind, zum Teil Kaboklos, die da seit Jahrhunderten leben, arme lokale Bevölkerungen, und mit dezentraler Energie, mit Kommunikation, mit modernen 3D-Print, mit Labors.
Wie weit sind Sie damit?
Da werden die ersten beiden jetzt im Startparat aufgebaut. Mhm. Und das Modell ist eben ganz wichtig. Nicht Rohprodukte ausbeuterisch sozusagen aus dem Wald herauszuschaffen, sondern die Produktionsstätte in den Wald hereinzuschaffen. Und die beiden anderen Standbeine sind Erziehung, Rainforest Business School und ein Institute of Technology, um die Wissenschaft weiterzubringen.
Also ich würde schon sagen, es ist ein ganz schön großes Rad, was Marietta Koch-Weser dreht mit ihrer NGO Earth 3000. Blicken wir jetzt nochmal auf einen ganz anderen Bereich Ihres Lebens. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit sehr weit ins Ausland geschaut, Frau Koch-Weser. Sie leben tatsächlich in Sachsen im Schloss Bieberstein. Das hatte ich vorhin schon einmal gesagt. Also wir erinnern uns an die adlige Herkunft. Das ist tatsächlich der alte Sitz Ihrer Familie, den Sie jetzt wieder bewohnen. Ist das so?
Das ist nicht ganz so.
Nicht ganz so?
Das ist etwas fantasievoll. In unserer Familie hieß es, dort ist die Familie zum ersten Mal erwähnt, aktenkundig geworden, 1218. Das ist lange her. Und sie ist da wohl auch nur so an die 200 Jahre gewesen. Dann haben es andere Familien übernommen. Und es war aber immer im Bewusstsein, sozusagen auf ein paar alten Stichen an der Wand.
Ach so, okay.
In der Familie. Und als es dann eben plötzlich zum Verkauf stand, für damals wirklich wenig Geld, weil es wenig in Ordnung war, wie so viele dieser Orte in Ostdeutschland vor 20, 25 Jahren, haben wir das Wagnis gemacht. Und wir sind bis heute dankbar dafür. Es ist eine sehr, sehr schöne Umgebung und schön, einen alten Platz zu retten, verfallen zu lassen.
Denn es musste gerettet werden. Also ja. Das ist auch eine große Investition gewesen. Jetzt stelle ich mir aber vor, Wessi kauft Schloss der Ahnen in Sachsen. Wie waren die Reaktionen damals?
Das war interessant. Es wurde verkauft vom Landratsamt. Und die suchten eigentlich einen Investor, der einen vernünftigen Nutzungsplan vorlegte. Und der nicht wieder ein weiterer Spekulant war. Mhm. Und insofern, weil wir entfernt, nicht als Vorkriegsbesitzer, aber entfernt ein bisschen Emotionales mit dabei hatten, hat man uns vertraut und uns das anvertraut. Es gab mehrere Bewerber, aber das gab inzwischen den Ausschlag in Ostdeutschland, dass man nicht einfach zur Spekulation
sondern ein
so
echtes
ein Objekt
Interesse,
erwarb.
Was auch dann zum Beispiel der Gemeinde zugutekommt. Was passiert jetzt auf Schloss Bieberstein heute?
Auf Schloss Bieberstein ist in den letzten 20 Jahren sehr viel passiert. Etwa jedes Jahr haben wir 8 Konzerte. Wir haben, ich kann sie nicht mehr zählen, wie viel Familienfeiern, kleine Konferenzen, Hochzeiten dort stattgefunden haben. Das heißt, es ist privat genutzt, aber es ist auch öffentlich genutzt.
Ein ganz schön großes Projekt, schätze ich mal, neben den anderen großen Projekten. Haben Sie nicht mehr mal Angst, sich zu verzetteln in diesem Bereich?
Also vieles, weder da draußen noch in Bieberstein wäre zu schaffen gewesen, ohne die Mitarbeit von fantastischen Menschen, die sich ganz persönlich bemüht und unermüdlich eingesetzt haben.
Also sich Hilfe holen ist für Sie auch überhaupt keine Frage, also Zusammenarbeit.
Nein, sowas kann man nicht alleine machen, das kann man nur als Gemeinschaft machen. Und das sind nicht nur Angestelltenverhältnisse, das sind auch Leute in der Gemeinde. Das ist der Spirit, der sozusagen damit kommt, dass wir etwas erhalten.
Das ist interessant, das ist Stichwort, dieses Spirit gemeinsam etwas erhalten. Das kann man ja, glaube ich, auf beide die Bereiche in ihrem Leben anwenden. Ne? Auf der einen Seite Bieberstein, auf der anderen Seite dann die Earth 3000 Bioökonomie. Das ist eigentlich von einem ähnlichen Geist getragen, oder?
Das ist von einem sehr ähnlichen Geist getragen, dass wenn man mit anderen zusammenarbeitet oder zum Teil auch nur die guten Projekte, die die haben, erkennt und versucht zu helfen und anzuschieben, was andere schon durchdacht haben, dann kommt auch bei der Bioökonomie etwas heraus. Das sind ja ganz viele kleine Unternehmen, das sind bereits im Amazonasgebiet von Brasilien über 400 verschiedene Produkte, die da gehandelt werden. Aber das sind kleine lokale Kooperativen, denen muss auf die Füße geholfen werden. Deswegen haben wir auch aus der Universität São Paulo heraus ganz stark promoviert das Projekt Regenwald Business School.
Was
Rainforest Business School. Mhm. Das ist, ich vergleiche es manchmal mit einer belagerten Stadt. Die drin sind im Amazonasgebiet, die möchten gerne raus. Die möchten hier auf unseren Markt. Die möchten ihr Parfum nach Europa exportieren. Die wissen gar nicht, wie das geht. Die rein wollen vielleicht überlegen, dass es ja sehr attraktiv ist. Mhm. Die sind draußen, die sind in São Paulo, die sind in der Schweiz, vielleicht auch in Berlin. Und die kennen die ganzen Gesetze nicht, die Regeln nicht, die Disziplin bei der Forschung, den Genehmigungen. Also es gibt ein Spektrum von Erziehung, was passieren muss.
Und diese beiden zusammenzuführen, wobei, wenn Sie davon sprechen, die von außen, jetzt meinetwegen aus Europa oder aus USA, Amerika hinein wollen ins Amazonasgebiet, da sprechen Sie jetzt Sie von kleinen Unternehmen. Sie sprechen nicht von den großen, weil die sind ja doch sehr schnell irgendwo drin und
ja, aber dann müssen Sie die Kommunen kennen. Sie müssen ja irgendwo die Verbindung herstellen zwischen der ganz lokalen Kooperative in der Nähe von Santarém und irgendeinem Produzenten sozusagen am anderen Ende in Europa. Sie können bei Rewe die Produkte aus dem Regenwald vom Regal kaufen. Wie kommen die dahin? Mhm. Das sind ganz viele Etappen und Spieler auf dem Weg. Aber es sind bislang einige Produkte und nicht so viele, wie es sein könnten, um den Regenwald in Wert zu setzen.
Um den Regenwald in Wert zu setzen. Ich glaube, das ist das wichtigste Stichwort, ne? Also den Wert des Regenwaldes global zu erkennen. Das heißt, wenn Sie in irgendeinen Discounter gehen und ein Regenwaldprodukt dort sehen, freuen Sie sich.
Dann freue ich mich sehr und ich denke auch an das Big Picture, dass die Klimaagenda von Paris nicht zu schaffen ist, ganz einfach auf der Welt, wenn die Abholzung im Amazonas fortschreitet. Im Gegenteil, wir müssen sogar Wiederaufbau gleichzeitig fördern.
Deswegen eben den Regenwald in Wert setzen, sagt Marita Koch-Weser hier im Deutschlandfunk Kultur. Die letzten Minuten mit Marita Koch-Weser, die sich doch an große, große Projekte herantraut, immer wieder. An Mut fehlt es Ihnen nicht, ne?
Den muss man haben.
Den muss man haben, sagt sie ganz bescheiden, ja. Sie wollen das Erbe der Menschheit retten. Das ist eigentlich noch das zweite Bein, eben World Heritage Watch, was Sie, ja.
Nein, also retten kann ich es
bewahren,
nicht.
Bewahren, ja.
Aber es gibt 1154 sind es jetzt, glaube ich, UNESCO-Welterbestätten auf der Welt. Und was wir 2014 mit World Heritage Watch angefangen haben, ist, dass wir lokalen Gruppen, die sich für ihr Welterbe an ihrem Ort engagieren, die Chance geben, das bei uns in einem Jahresbericht zu veröffentlichen. Und der wird wiederum der verantwortlichen UNESCO-Kommission jedes Jahr vorgelegt, damit sie diese Frühwarnungen nicht ignorieren können. Das ist der Zweck der Organisation.
Denn das ist unsere größten Fehler, dass wir Vorwarnungen nicht wahrnehmen. Sie sind mit 75 noch sehr aktiv. Wenn Sie noch mal anfangen könnten, würden Sie irgendwas anders machen?
Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich würde sicher genau dasselbe machen. Nicht nur zuschauen, nicht nur reagieren, sondern agieren auf kleinem Niveau, aber da, wo man in der Lage ist, etwas auszurichten oder anderen helfen kann, dies zu tun.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Frau Marita Koch-Weser. Dankeschön für den Besuch hier und für die Zeit, die Sie mit uns geteilt haben.
Vielen Dank.
Und uns vielleicht auch ein bisschen ermutigt haben, nämlich nicht nur hinzuschauen, sondern tatsächlich anzupacken.